All right, so we,
ja, gut. Es hat mich gestern beeindruckt, wie toll wir es geschafft haben, uns im Zeitplan zu bewegen. Jetzt haben wir noch 15 Minuten. Ich denke, es wäre nicht das Ende der Welt, wenn wir ein bisschen überziehen, aber wir müssen schon unsere Unterhaltung etwas kompakt halten. Ich versuche hier diese Vorträge zusammenzufassen. Während ich zugehört habe, habe ich hier gesehen, dass einige die gleichen Dinge abgesprochen haben. Deswegen spreche ich erstmal ein paar Dinge an, die wir vielleicht hier als Gruppe auch nochmal diskutieren können. Und dann werden wir gerne auch das Publikum noch um Fragen bitten. Eines, was immer wieder auftauchte in Ihren Vorträgen, war, das waren faszinierende Vorträge. Ich habe sehr viel gehört und gelernt über die Filme. Sie haben da viel ausgepackt, wo ich gar nicht darauf aufmerksam diese Dinge beobachtet habe, obwohl ich die Filme mehrfach gesehen habe. Einmal ging es um Präsenz und ja, losgelöst sein, nicht so sehr Abwesenheit. Es ging um die physische Anwesenheit und gleichzeitig etwas, was sich unserem Blick, unserem Verständnis entzieht. Birger Predat hat gesprochen über die relative Präsenz der Organisation, die Schwierigkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Christine Brinkmann hat gesprochen von dem Thema der Distraktion der Aufmerksamkeit, die sich häufig auf die Kamera richtet. Wolfgang Beilenhoff hat gesprochen über diesen interessanten Terminus, distanzierte Nähe. War das richtig so? Ich habe das versucht mitzuschreiben. Jonah Comfrey hat über diese sehr interessanten Gegensätze angesprochen, des Schreibens der Präsenz und Schreibens der Vergeblichkeit. Bergert Sieger hat die Idee des Koppelns und Entkoppelns der Hände und Gesten angesprochen und über die Kopplung oder Entkopplung von Hand und Auge. Ja, also diese Frage der Präsenz und der Abwesenheit und das war etwas, was ich immer wieder gespürt habe, auch in den Filmen, zum Beispiel auch in der phänomenologischen Erfahrung, wo man im Ausstellungsraum ist, sich auf eines konzentriert, weiß gleichzeitig, dass vieles passiert. Manchmal kommt man rein in den Raum, sieht die Hälfte eines Filmes, geht nochmal woanders hin, guckt den Film nochmal für 30 Sekunden oder eben ganz und gar von Anfang an. Inwieweit denken wir, dass Präsenz oder die Schwierigkeit, Gegenwart oder Präsenz zu erfassen, überwunden wird? Oder ich frage es nochmal anders. Inwieweit zeigen die Filme, wie schwierig es ist, Präsenz zu vermitteln und helfen die Filme uns, diese Schwierigkeit zu überwinden? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wir haben es hier zu tun mit 400 Filmen. Und natürlich nähern die sich dem Thema unterschiedlich. Und zwar sehr unterschiedlich. Aber dennoch, ich denke, für viele dieser Kurzfilme ist das tatsächlich so, dass sie irgendwo umgehen müssen mit dieser Fragestellung. Ich stimme Ihnen hier völlig zu und ich habe auch oft selbst das komische Gefühl, dass wir so vieles sehen, dass man irgendwie als archaische Arbeit bezeichnen könnte. Ganz häufig entsteht da eine Verbindung zwischen Hand und Auge. Und auf diese Verbindung wird viel gearbeitet. Und da taucht natürlich immer die Frage von An- und Abwesenheit dieser Verbindung auf. Mein besonderes Interesse, während ich mich mit dieser Frage tiefgründiger beschäftigt habe, war, was macht die Kamera genau? Wie definiert die sich? Sind das Dokumentarfilme? Dokumentieren sie etwas? Oder wie viel? Was hat die Kamera hier zu tun? Ist sie selbst Auge? Ist sie selbst Hand? Manchmal dringt die Kamera ja richtig ein, mischt sich ein in dieses Spiel von Präsenz und Absenz. So wie diese Kameraschwenke. Viele Filmemacher, wenn sie nicht schneiden dürfen, nutzen das Mittel des Kameraschwenks, um einfach ein dramaturgisches Mittel einzusetzen. Das heißt, man hat eine Großaufnahme der Hand und dann geht man rüber zum Kopf, schwenkt man rüber und dann sieht man, ob die Person die eigenen Hände beobachtet oder nicht. Wenn man das so macht und die Hände zeigt, dann erwartet der Zuschauer oder stellt sich vor, dass da irgendwo auch noch Augen sein müssen, die gucken, was die Hände da machen. Diese Filme sind immer irgendwie so ein bisschen irritierend. Es ist immer irritierend, wenn man feststellt, das sind keine Augen. Diese Verbindung zwischen Hand und Auge wird offen gelassen oder man hat einfach keine Kontrolle darüber, was irgendwo am anderen Ende des Kanals gerade ist. Gibt es da noch jemanden? Ist es dieselbe Person, die da den eigenen Händen zuschaut? Also irgendwo der kontrollierende Agent, der wird immer mit impliziert. Ja, deswegen denke ich, dass die Kamera keineswegs neutral ist. Das heißt, die Filmemacher selbst sind hier nicht neutral. Ihre Präsenz ist Teil der Diskussion.
Die Art des Films, die sehe ich überhaupt nicht. Für mich ist das eine Welt und gar keine Kamera. Also ich sehe einen zweiten Film immer mit. Also ich fand es ganz interessant, dass Sie sich auf Gesten, Blicke, Haltung konzentrieren. Die sind für mich jetzt wichtig, weil Sie das sagen. Ne? Aber das habe ich alles gar nicht gesehen. Ich sehe zwei Filme, immer soziale Räume und Organisationen. Ne? Also ich sehe Akteure und dann sehe ich sozusagen ich sehe zumindest diesen Inszenierungszusammenhang. Fällt mir auf bei dem Film, den Sie reingebracht haben, der mir vorher nicht bekannt war, mit dieser vietnamesischen Lady, die da an der Schranke steht. Also was mir sofort auffällt, ist, es ist eine völlig sinnlose Arbeit. Und dann fällt mir ein, dahinter steht natürlich ein Staatskonzern, der billige Arbeitskräfte hat, die auch Karrieren machen, dadurch, dass sie Uniformen kriegen und an Plätze hingestellt werden, die heute sozusagen bei uns mit ein bisschen Elektrik und Elektronik längst geregelt sind. Das ist sozusagen eine Arbeitswelt, die auf einer militärisch-hierarchischen Beamtenorganisation besteht, die jederzeit Leuten die idiotischen Arbeitsplätze anweisen kann. Und das ist sozusagen, das erschreckt mich. Ich bin 1950 geboren, ich kenne das noch, Schrankenwärter gab es auch in Deutschland. Da standen so alte Männer, die sozusagen, also behinderte Soldaten meist aus dem Krieg, dann haben dann so Fahnen gehalten oder die Schranke gedreht. Also klar, das hat Sinn und gleichzeitig ist es aber eine Art von Arbeit, die keine eigenen Anforderungen, also keine Kompetenz in dem Sinne, ne, außer so eine gewisse Achtsamkeit, ne, auf Signale zu hören und hin und her zu schieben. Das sehe ich. Ne. Also zum Beispiel, hier war der starke Impuls, abschaffen. Ne, diese Reform, abschaffen, eine andere Organisation. Ne. Also ne, deswegen darf ich das sagen, weil ich blicke eben anders drauf. Ne.
Ja. Was dabei nicht erwähnt wurde, ist diese Signalfahne. Die mich irgendwie irritiert, weil sie wird ja gar nicht eingesetzt. Haben Sie dazu eine Idee?
Nein, das ist ein Sicherheitsorgan. Also wenn irgendwas, wenn die Schranke jetzt zum Beispiel nicht aufginge, ne, oder so, dann muss sie mit der Fahne da stehen. Ne. Oder sie muss, wenn sozusagen dem Zug winken notfalls. Ne. Hier ist ein Auto, muss den Zug anhalten. Ne. Und ja, das geht nur mit der Fahne. Ne.
Dann hätte sie potenziell vielleicht doch manchmal eine
echte Funktion. Das macht schon Sinn. Ne. Das, mein Gott. Warum muss man da einem armen Menschen sein Leben versauen? Ne?
And yet something about the context of this.
Und im Kontext dieses 2-Minuten-Films hat man diesen Narrativ, diesen Moment, wo wir erst am Ende verstehen, was ihre Funktion ist. Wir können uns irgendwo denken, was sie macht, aber bevor man nicht sieht, dass sie tatsächlich die Schranke schließt, weiß man es nicht genau. Da sieht man eben die Präsenz, die sich erklärt durch ihre Funktion. Hat mich erinnert an Thomas Elsasser. Er hat ja gesprochen über die Musik in der U-Bahn. Die Kamera fährt langsam zurück und plötzlich sieht man eine gewisse Präsenz, die irgendwie vorher im Off war. Also man hat dann natürlich hier so eine Kontinuität, eine Ganzheitlichkeit des Films. Und das haben wir auch in dem Film mit den Schubladen. Am Anfang weiß man nicht, was soll das? Man versteht das nicht, warum hier ständig diese Schublade geschlossen wird. Warum ständig hin und her zu schieben, diese Schublade, wäre doch einfach praktischer, das Ding einmal aufzumachen und offen zu lassen. Ich denke, darum geht's ja eigentlich. Das ist teilweise der Punkt. Für mich ist der wichtige Kontrapunkt dort zwischen der Frage der Präsenz, die ich so ganz grob assoziieren würde mit dem Auge, und diesem Verschwinden, das ist die Hand. Weil den Film, den Sie uns gerade gezeigt haben, der ja mir wirklich gefallen hat, und eben dieses Subway, da wird die Aufmerksamkeit auf die Hand gelegt. Und da erkennt man, wie wenig diese Menschen selbst insgesamt präsent sind. Die verschwinden immer mehr irgendwo vor dem Auge. Das heißt, man guckt gar nicht mehr auf diesen Mann. Man sieht ihn nicht mehr, als ob der da nicht mehr wäre. Die Leute laufen so fast durch ihn durch. Denken wir an Jeanne d'Arc. Sie verschwindet, aber trotzdem haben wir irgendwie auch diese Präsenz, weil diese Präsenz wird vom Gesicht ausgedrückt. Und bei diesem Film im Gegensatz dazu guckt man nur auf die Hand. Man sieht die Vergeblichkeit des Bemühens und man fragt sich, warum machen die das? Als ob die vorm eigenen Auge dahin sterben. Also eigentlich heißt das für mich ganz wortwörtlich, da ist kein Leben. Das Ganze ist des Lebens enthoben. Wir haben uns ja nur konzentriert auf 5 Filme. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die Sie auch angesprochen haben. Es gibt auch ein paar Filme in dem Zyklus, da gibt es den einen aus Buenos Aires, wo einer bügelt und die Kamera guckt nicht auf die Aktivität, sondern konzentriert sich auf sein Gesicht und dessen ständigen Augenkontakt mit der Kamera und schaut dann wieder runter auf das, was er da gerade macht. Also es gibt unheimlich viele verschiedene Beziehungen, die da gesetzt werden in diesem ganzen Filmzyklus.
Weil es ja interessant ist, welche Kamera wird hier benutzt, also was für ein Typ Kamera ist das. Und es ist ja offensichtlich so, es ist keine Kamera, die in irgendeiner Form erzählend oder auch dokumentierend, dann würden Details und so weiter vielleicht gezeigt. Oder es gäbe sozusagen Schritt für Schritt etwas, sehen wir an Arbeitsprozessen. Sondern als würde also die Kamera ein Feld spannen, in dem das, was da zu sehen ist und was dort abläuft, eine Intensivierung erfährt oder eine Aufladung. Und für mich also war so die Überlegung, gibt es so etwas wie ein Zeigen mittels Kamera? Also nicht in der Form, in der klassischen Form, dass man einen Zoom fährt oder schwenkt und so weiter, sondern dadurch, dass man ein Feld aufbaut, in dem sich die Personen bewegen können und dass sie nicht verlassen und dass dadurch auch sozusagen ihnen eine hohe Präsenz gibt. Weil es, also wenn ich jetzt von der Wahrnehmungsseite ausgehe, ich ja nicht einfach nur etwas Fremdes beobachte, sondern auf eine etwas unerwartete Art gebunden mich fühle mit dem, ne? Also was ich mit dieser distanzierten Nähe da meinte.
Which also has to do with all the
Das hat natürlich auch mit anderen Bedingungen zu tun. Sie haben ja darüber gesprochen, über die zeitliche Eingrenzung der Bilder. Jetzt würden wir das Publikum bitten, noch ein paar Fragen zu stellen, wenn Sie welche haben. Gibt es hier im Publikum jemanden? Ich sehe Sie hier so schlecht. Bitte melden Sie sich. wenn ich zurückkomme zur Präsenz der Arbeit. Nachdem ich so viele dieser Filme gesehen habe, einschließlich der fünf, die wir heute besprochen haben, diese Widersprüchlichkeit zwischen der Instrumentalität der Arbeit, also dem Zweck der Arbeit, und dem Zusammenbruch dieser Instrumentalität in vielen dieser Filme. Ich denke, was ich versuche zu ermitteln ist, ich denke, Absurdität und Tristesse war für mich das Wichtigste. Da gab es so viel Humor, da gab es so viele absurde Geschichten, wo die Dinge zusammenbrechen und man eigentlich lachen kann. Das scheint mir repräsentativ für Arbeit heute. Man muss irgendwo clever sein, man muss Humor haben, irgendwo ein Grundhumor. Und hier hat man das Gefühl, das sei repräsentativ für alles, ist es aber nicht. Warum denken Sie, ist es so notwendig, einfach hier in diesen Darstellungen so Cleverness an den Tag zu legen? Weil man das vielleicht denkt, man muss das haben, weil man das als Kunstwerk betrachtet? Ich denke, das ist nicht absichtlich passiert, diese Cleverness, dieses Geistreiche. Ich habe ja versucht, hier gerade mit der Figur Keaton darauf zu verweisen, dass die meisten dieser Filme eben so ganz besonders waren. Dieser Keaton, der immer so melancholisch war und irgendwo als Nebenprodukt, Entschuldigung, ich höre mich hier ständig irgendwie selbst, als Nebenprodukt dieser Melancholie entsteht Komik. Ich denke, Melancholie und Absurdität, Tristesse und Komik sind miteinander verbunden. Die sind irgendwo untrennbar miteinander verwoben. Das ist nichts, was da absichtlich reingeführt wird. Und ich denke, die Leute machen das echt nicht absichtlich, versuchen das nicht mit besonders viel geistreichen Gedanken einzuführen. Ich denke, das ist sehr überzeugend, was Sie gesagt haben. Ich würde nur noch was hinzufügen wollen. Dieses Gefühl des Geistreichseins, wo man manchmal lachen muss fast oder das Gefühl hat, Mann, das ist aber lustig. Das hat auch viel zu tun mit dem, was ich versucht habe in meinem Vortrag anzusprechen, nämlich in vielen Fällen sind die Leute, die da etwas tun, einem bestimmten Zweck folgen, einfach nicht Herr der Situation. Da gibt es noch ganz viele andere Objekte, Umgebungsbedingungen, die die Kontrolle ausüben. Also das ist das, was ich versucht habe zu zeigen, die Dispositive der Macht, die Organisation als solche, die haben wir dann nicht in den Sequenzen. Und deswegen ist für mich das Beispiel mit Keaton auch für mich so überzeugend. Es ist genau diese Melancholie. Auch das konstante Versagen. Keaton ist komplett ausgeliefert. Wenn man an The Navigator denkt, das ist wirklich diese Studie konstanter Misserfolge oder Konfrontation mit nicht funktionierenden Objekten. All die Dinge um ihn herum sind zu groß oder machen was anderes, als sie sollen. Man ist das Gefühl, man ist Teil einer Operationskette, wie so ein Maschinenrädchen. Und das ist eigentlich auch so in diesem vietnamesischen Film. Das Mädel steht da an dem Tor, aber die Kontrolle über die Situation hat sie nicht. Kontrolliert wird sie von dem Zug, von den Mopeds und dem Staat natürlich, der sie dorthin gestellt hat. Und genau deshalb muss es einfach komisch wirken. Warum Keaton funktioniert? Keaton und diese Filme, die haben eine Verbindung. Irgendwo, der Zuschauer hat hier eigentlich keine Überlegenheit gegenüber dem Menschen da auf der Leinwand, der dort arbeitet. Manchmal hat man im Film so diese Ungleichheit. Aber ich denke, wenn man die sich die ansieht, diese ganzen Filme, da hat man viele dieser humorvollen Elemente. Und irgendwo hat das der Keaton auch so gemacht. Er hat versucht, Empathie über den Humor zu erwecken. Das heißt, Zuschauer und Akteur sind auf gleicher Stufe durch Empathie. Mir hat dieses Panel sehr gefallen, ganz besonders die Vorträge zum Film. Wo ich ein bisschen frustriert war, bezieht sich natürlich auf die Geste der Hand und ihre Reduktion in 2 Minuten. Ich meine, wenn ich jetzt mal zum ersten Redner zurückkomme, warum wird diese Arbeit gemacht? Für wen? Wir sehen ja eigentlich nur in dem Film, also mit den Schubladen haben sie sich nicht so beschäftigt. Ich meine, interessant war das, weil hier haben wir so eine Fiktion, eine Erzählung da drin, weil wir sehen, das ist Serviceindustrie und wir gehen davon aus, dass in China und in Vietnam die Leute für den Staat arbeiten. Wie ist das mit Johannesburg? Ich meine, wenn wir wissen, das ist Südafrika, wir wissen, da sehen wir die Schwarzen arbeiten und die Arbeitsbedingungen sind natürlich in Mexiko auch anders. Wer sind diese Kinder zum Beispiel? Was ist ihr Hintergrund? Also bei diesem Film in Mexiko, da frage ich mich, wie ist es da mit ethnischen Zusammenhängen oder wird dieser Aspekt völlig aus der Diskussion herausgehalten?
Auf, der mich interessiert. Wir sehen ja Arbeiten in verschiedenen Kulturen und wir wissen nicht, also ich weiß es nicht, wie vietnamesische oder chinesische Einstellung zur Arbeit sich in den Personen, die gefilmt werden, selber repräsentiert. Also es kann ja sein, dass was wir sozusagen als eine traurige Figur in der U-Bahn erleben, dass das eine ganz bestimmte Art des Zeigens von Arbeit in China sein kann. So, was mir bei der Vietnamesin fehlt, ist das, was ich bei den deutschen Krankenwärtern gesehen habe, das waren Beamte. Also die standen da mit ihrer Sinnlosigkeit, aber in der vollen Autorität der Bahn, der Reichsbahn, ne? Also oder der Bahn. Ne? Und haben dem Menschen gegenüber Autorität ausgestrahlt. Das nehme ich dem Bild jetzt nicht ab. Ne? Also sozusagen, also ihre Art der Performance, frage ich mich, in welcher Weise sie, welche kulturelle Einschätzung zur Arbeit sie mit darstellen. Ne? Und das kann ich bei der Lady, die die Hosen macht, die ja eigentlich eine hohe Kompetenz hat. Ne? Also sozusagen, wo ich denke, die stellt die auch da. Ne? Sie stellt sie auch da, auch so ein bisschen in Absenz zu den anderen. Ne? So, ich zeige euch mal, wie es geht. Ne? Aber ob das jetzt sozusagen vielleicht nur für den Film ist, ne? Ob das jetzt in ihrer Arbeitskultur sozusagen irgendwie angenommen wird. Ne? Deutsche Arbeiter, ne? Also Handwerker zum Beispiel, hätten noch ein altes Selbstbewusstsein. Also was mir hier fehlt. Ne, mir fehlt das Selbstbewusstsein der Arbeiter. Klar, die Sachen sind ausgesucht und auch danach hin. Ne? Aber also, und dann plötzlich fällt mir auf, dass mir sozusagen die kulturelle Differenzierung, die Diversität und die denn sozusagen die Art und Weise auch der Haltung bestimmen mag, ne, und die von ihnen selbst anders interpretiert wird als vielleicht von uns, dass das sozusagen zumindest mal zu fragen wäre, ne? ob wir da was mitsehen. Ne, wir können ja nicht spekulieren, wie das wirklich ist, sondern ob wir mal was sehen. Ne? Wir können ja nur über Sehen jetzt hier gucken.
Yeah. Maybe we can do one more question and then.
Vielleicht noch eine weitere Frage und dann sollten wir, denke ich, das Panel abschließen. Sehr faszinierendes Panel. Ich möchte nochmal zurückkommen zur Frage, warum ist da Komik und Humor dabei? Ich habe mich nur gefragt, ich meine, vielleicht gibt es irgendwo einen schmalen Grat zwischen Komik und Tragik. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass jede Diskrepanz zwischen Absicht und Wirkung entweder in Komik oder in Tragik endet. Also während dieser Wächter da in der U-Bahn komisch erscheint, der Junge da, der es nicht schafft, den Mais abzupflücken, ist tragisch. Also das ist immer die Frage, wie werten wir das Ganze, als Komik oder als Tragik? Ich möchte mal zurückkommen zu John Comfra, zur Ontologie des Films. Als ich diesen U-Bahn-Wächter gesehen habe, dachte ich sofort an Metapher fürs Kino. Sein Defilé, was da stattfindet. Jede Person ist wie so eine einzelne Einstellung, die durch das Tor geht. Und dann hat man den interessanten Dialog auch zwischen Montage und einer langen Einstellung. Das heißt, der Wächter ist die Montage und die Leute sind für die langen, ungeschnittenen Einstellungen. Das ist irgendwo eine sehr cinematografische Dimension, die mir sehr gefallen hat. Meine Frage geht direkt eigentlich an Wolfgang, weil mir die geschickten Finger sehr gefallen und auch diese Werkzeuge. Beide hatten eine Kontrollfunktion, aber die Kontrollfunktion ist sekundär. Beide haben aber Kontrolle gehabt, nicht wegen der Hand-Augen-Beziehung, aber wegen der Körperlichkeit. Also in geschickte Finger, da sehe ich den ganzen Körper, der tanzt eigentlich. Ihr ganzer Körper macht eine Performance. Und der Mann mit dem chirurgischen Besteck hat auch eine Kontrollfunktion, weil er soll einfach den Tisch sauber kriegen. Das heißt, er sucht nichts aus, er guckt nur, dass das, was auf dem Tisch liegt, auch auf dem Papier ist, was auf seiner Liste. Und er hat so eine theatralische Geste, mit der er die Skalpelle, die Scheren etc. aufgreift.
Was ansetzend. Was mich dann so interessiert hat, ist, oder auch was mir so steuernd erscheint für diese ganze Sequenz, ist das, was man vielleicht einen Prozess der Ordnung nennen könnte und welche Gesten und welche gestuellen Programme dabei greifen müssen, damit sozusagen Funktionsfähigkeit entsteht und Ordnung generiert wird. Bei der Frau, also jetzt dieser Schneiderwerkstatt, ist es, glaube ich, anders. Da wird ja doch sehr stark das gestuelle Moment völlig sozusagen autonomisiert, als wäre das, man kann sich das abgekoppelt auch, man könnte es auch übertragen auf eine Maschine sich vorstellen, aber dann wäre der Körper nicht mehr da. Und diese Dissoziierung oder auch Inszenierung der Zusammenarbeit von Hand und Körper ist ja doch da sehr auffällig.
Did anyone else want to respond?
Möchte hier noch jemand was sagen dazu? Vielleicht eine Bemerkung, das hat jetzt nicht mit der Frage von Thomas Elsässer zu tun. Was ich auffällig fand bei diesem Beispiel der chirurgischen Instrumente ist, das ist der einzige Film, den wir hatten, von den ganzen, die wir gesehen haben, wo wir wissen, nachdem uns klar ist, was der Mann da macht, wo wir auch wissen, wann die Tätigkeit zu Ende ist. Weil wir sehen die Instrumente und wir wissen, nachdem das letzte Instrument im Korb ist, wird der Film aus sein. Alle anderen Filme haben ein offenes Ende. Ich weiß, es sind 2 Minuten, aber trotzdem, 2 Minuten können sehr lang sein, wie wir gelernt haben. Also die zeitliche Ökonomie dieses Filmes ist völlig anders als die zeitliche Ökonomie der anderen Filme. Wir können sogar fühlen, wie die Zeit vergeht. Und wir spüren genau, wie der Film zum Ende kommt. Es ist genau wie mit den kleinen Dingen, man auf dem Computer hat. Man sieht immer, wie viel Zeit man noch braucht, bis das Download beendet ist. So das Gefühl hatte ich dann bei dem Film auch. So noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden. Ja, die Filme kann man unterschiedlich verstehen. Das ist das von den Tricks, der klappt nur einmal. Hat man es einmal gesehen, dann klappt es beim zweiten Mal nicht mehr als erstaunliches Instrument.
Nimbelfingers ja das Ganze nochmal anfängt. Also der Film endet ja nicht, wenn sie fertig ist, sondern man merkt, es kommt jetzt genau das Gleiche noch einmal. Und das ändert die Dinge schon etwas. Dann wissen wir, es ist ein repetitiver Vorgang und kein Einzelvorgang.
Well, speaking of repetitive...
Repetitive Aktionen, Wiederholung. Ich denke, wir haben hier heute noch ähnliche Panels, noch drei solche. Und deswegen müssen wir jetzt auch hier Schluss machen. Und ich danke Ihnen allen, ganz besonders unseren Rednern, für Ihre Mitwirkung.